Tollcast, dein Tolkien-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur Talkshow-Sondersendung Nummer 7. In der Talkshow vom 17. November 2021 wurde die Frage besprochen, welche Denkanstöße zum Klimaschutz kann uns der Herr der Ringe heute noch geben? Es diskutierten Josephine Pilz, Marie-Noëlle Bresny, Stefan Bolli und Jonas Mertens. Moderiert wurde die Runde von Maria Zielenbach. Alle Themen und Termine der Diskussionsrunden findet ihr auf talkshow.de oder in den Shownotes. Wir wünschen euch viel Spaß mit der Talkshow Nummer 7.
Herzlich willkommen bei dieser Talkshow im November. Ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid. Und während die Blätter von den Bäumen fallen, möchten wir heute über das Thema Tolkien und Klima bzw. Tolkien und Umweltschutz diskutieren. Genauer soll es darum gehen, ob der Herr der Ringe noch aktuell ist in dem Bereich und welche Denkanstöße er uns heute noch geben kann. Ich erkläre, bevor es losgeht, wie immer mal das Format. Und zwar ist es so, dass sich bitte alle im Chat und auch auf dem Podium angesprochen fühlen sollen, wenn Fragen gestellt werden. Das ist keine Abfragerunde, wo ich bei umgehe und eine Frage stelle und alle sagen ja, sondern es ist geplant, dass sich die Leute auf dem Podium selbst moderieren, sie gegenseitig Fragen stellen, aufeinander eingehen und so weiter und dass ihr daran teilhaben könnt, indem ihr im Chat Fragen stellt, indem ihr im Chat eure Meinung sagt und so weiter. Genau. Dann stelle ich einmal die Podiumsteilnehmer vor. Da haben wir einmal Josephine Pilz. Sie ist Mitglied der Dúnedain Germany und nähert sich Tolkien neben Cosplay und Reenactment auch durch Fanfiction über Fanart bis zu tiefer gehenden Beschäftigungen mit Charakteren und Kulturen, Ethik und Psychologie innerhalb von Tolkiens Welt an. Hallo Josephine.
Guten Abend.
Hi. Dann haben wir Marie-Noëlle Bresny. Sie ist seit vielen Jahren in der DTG aktiv, arbeitet beim Flammifer mit und hat die DTG-Chronik herausgegeben. Sie ist seit 30 Jahren Mitglied im Naturschutzbund und war früher im Vorstand der Naturschutzjugend Hessen aktiv. Hallo Marie.
Guten Abend.
Dann haben wir Stefan Bolli. Er ist leidenschaftlicher Spieler von Herr der Ringe Online und leitet seit 2009 eine Sippe da. Außerdem beschäftigt er sich mit Tolkien-eskem Rollenspiel und betreibt die Online-Zeitschrift der Funkenflug zum Thema. Hallo Stefan.
Hallo miteinander.
Und dann haben wir noch Jonas Mertens. Er ist zurzeit Student an der Universität Tübingen und dieses Jahr hat er erstmalig am Tolkien-Seminar der DTG teilgenommen und hat dort einen Vortrag gehalten mit dem wunderschönen passenden Themen Tolkien und der Öko-Anarchismus. Hallo Jonas.
Hi alle zusammen.
Und moderiert wird diese Runde von mir. Ich bin Maria Zielenbach. Und bevor wir loslegen mit der Diskussion, möchte ich kurz eine Einführung in das Thema geben. Und zwar ist es ja so, dass Tolkiens Verbundenheit zur Natur eigentlich eins der bekanntesten Themen unter Tolkien-Fans ist. Ja, alle kennen vermutlich dieses Foto von Tolkien vor seinem Lieblingsbaum. Ist vielleicht das bekannteste Bild von Tolkien überhaupt tausendfach abgedruckt. Und in seinen Briefen hat sich Tolkien gerne über die Industrialisierung seiner Umwelt beschwert, über Lärm und Abgabe durch Autos und andere Dinge. Dabei war er aber kein Radikaler, also er hat jetzt nicht Autos angezündet oder sowas, sondern er benutzte Autos, er besaß selbst Autos und auch andere Maschinen und er benutzte sie dann, wenn er sie nützlich fand. Schon bald nach der Veröffentlichung des Herrn der Ringe haben umweltbewusste LeserInnen den Herrn der Ringe für sich entdeckt und die sprach dann zum Beispiel Tolkiens negative Beschreibung der Umweltzerstörung durch Saruman und die Orks und das dystopische Mordor im Gegensatz zum natürlichen Auenland an. Angeblich las David Taggart, einer der Gründer von Greenpeace, den Herrn der Ringe, während er 1972 in einer Atomwaffentestregion segelte. Auch heute finden sich Ents auf Klima- und Umweltschutzdemos. Das sind dann so als Baum angezogene Leute, die herumlaufen. Und bei Fridays for Future werden gerne mal Tolkien-inspirierte Schilder hochgehalten. Ist Tolkiens Botschaft also aktuell wie je? Und was ist diese Botschaft überhaupt? Und verstehen wir sie heute anders als die Fans in den 70ern und 60ern? Und dazu möchte ich gerne die Einstiegsfrage an die Leute auf dem Podium und auch an euch im Chat richten. Und zwar, wie präsent ist für dich die Assoziation von Tolkien und Umwelt beim Lesen, beim Diskutieren mit anderen Fans, wo auch immer gewesen? Ich gehe wie immer in der Reihenfolge rum, in der ich euch sehe. Und die erste Person bei mir ist Stefan.
Ja, also für mich persönlich hat Tolkien immer schon eine große Bedeutung gehabt in diesen Fragen des, der Ökologie, des Umweltschutzes und des Klimaschutzes auch. Ich finde, die Konzeption, die ich, wenn ich den Herrn der Ringe zum Beispiel lese, ist eigentlich selbstredend für mich, wie der Umgang mit Natur und den Ressourcen und auch der Schutz dieser Gegenstände eigentlich veranlagt ist. Also für mich bedeutet das sehr viel, wenn ich mit Tolkien lese, auch mich der Natur verbunden zu sein und diese auch zu schützen. Im Online-Spiel treffe ich diese Haltung so nicht an. Das ist ja meine persönliche Wahrnehmung, wenn ich durch Lektüre und Beschäftigung damit verbunden bin.
Vielen Dank. Dann ist Josie bei mir die Nächste.
Ja, also ich glaube, ich habe das tatsächlich im Laufe des letzten Jahres, als das Thema Klimaschutz immer präsenter wurde, was natürlich super ist, habe ich das mal abends beim Brettspielabend gesagt, als das Thema aufkam. Und zwar, was mir bei Tolkien einfach wunderbar gefällt zu diesem Thema ist, ja, seine Natur ist halt eine wehrhafte Natur. Also siehe Ents, weil ich habe damals gesagt, oh, was ich mir jetzt wünschen würde, ist einfach ein Trupp von 100 Ents, die mal aus dem Wald kommen und einfach richtig, richtig Terror machen. Und ich glaube, das ist eben das Schöne, was Tolkien uns eben zu Bewusstsein bringt, eben mit diesem Herangehen an die Natur, die sich von selber wehrt, ist ja unsere Umgebung, das ist ja nichts Totes. Das sind ja alles auch belebte Gegenstände. Und ich glaube, das ist einfach was, was wir uns wieder bewusst machen müssen. Auf einer ganz, ganz unesoterischen Ebene, dass eben alles um uns herum lebt und dass wir da wieder viel mehr mitdenken müssen, dass alles eben Teil eines Systems ist.
Dankeschön. Dann ist die Nächste bei mir in Marie.
Mhm. Für mich war das auch von Anfang an präsent, schon beim ersten Lesen. Und das fängt schon an mit dem, was viele Leute abschreckt vom Lesen tatsächlich. Das sind diese langen Landschaftsbeschreibungen. Weil alleine dadurch kriegt man so ein Gefühl für diese Welt, für diese Natur, für das, was da passiert. Und dazu kommen dann natürlich auch die Themen, die behandelt werden. Und für mich war das von Anfang an präsent und ich konnte das auch gleich mit Thema Umwelt- und Naturschutz verbinden, wenn auch nicht vielleicht ganz so kreativ damals, wie das heute genutzt wird.
Vielen Dank. Und dann noch Jonas.
Ja, ich bin ja jetzt tatsächlich der Letzte, deswegen kann ich mich da meinen Vorrednern auch nur ein bisschen anschließen. Für mich persönlich ist es insgesamt auch sehr präsent, weil ich mich jetzt auch wegen dieses Vortrags halt stark damit beschäftigt habe und manches oder vieles ist wirklich offensichtlich, aber wenn man dann genauer und nochmal tiefer reinguckt, sind da auch wirklich Sachen drin, die ich vorher nicht so bemerkt habe und wenn man sich dann auch in Sekundärliteratur vergräbt, die es ja zu diesem Thema wirklich zuhauf gibt und jetzt auch gerade nochmal erweitert durch Natur und Wesen von Mittelerde, dann sieht man, dass da auf jeden Fall ein ganz klarer Umweltbezug drin ist. Wie viel das jetzt für jemanden eine Rolle spielt, der das erste Mal mit Tolkien in Kontakt kommt oder der vielleicht nur eine Adaption, die Jackson-Filme sieht, das sei, lasse ich einfach mal offen.
Das finde ich sehr interessant, dass du gesagt hast, dass dir Sachen bewusst geworden sind, die dir vorher nicht aufgefallen sind. Könntest du da ein Beispiel für geben?
Ja, zum Beispiel, dass insgesamt, wenn man sich das vorletzte Kapitel anguckt, Scouring of the Shire, dass das ja ein ganz, ganz klarer, vielleicht auch sogar Weckruf ist zu Umweltschutzaktionen, so wird das oft beschrieben da in der Sekundärliteratur, also wo dann, ich denke mal, wir alle kennen es, aber wo die Hobbits dann nach Hause kommen und das ganze Auenland ist quasi, liegt brach und die Bäume sind mutwillig zerstört und am Ende kommt dann eben durch die Hobbits wieder auch eine Restauration zustande und das wäre zum Beispiel eine Sache.
Interessant. Vielleicht sollten wir da direkt drauf eingehen, auf dieses Thema, ein Aufruf zum Umweltschutz. Ich hatte ja eben gesagt, Tolkien war kein Radikaler, also er war auch eigentlich kein Aktivist, also es ist nicht bekannt, dass er irgendwann mal tatsächlich irgendwas in Richtung Umweltschutz gemacht hat. Und Tolkien hat, wie gesagt, er hat Autos benutzt, Tolkien ist auch mal geflogen, einmal in seinem Leben und so weiter. Also wie würdet ihr das sehen? Ist Tolkien ein Vorbild, wirklich, so als Person?
Ich glaube tatsächlich, dass es waren andere Zeiten, muss man dazu auch noch ein bisschen sagen. Der ist nur einmal geflogen, ne? Also nicht sagen, der ist geflogen, sondern der ist nur einmal geflogen. Das war früher überhaupt nicht üblich. Hat sehr viel Geld gekostet. Es ist ja erst eine Entwicklung späterer Jahre, dass das dann überhaupt zum Problem geworden ist. Ja, also man muss ihn da in seine Zeit einordnen und da wurde ganz anders mit Ressourcen auch noch gehaushaltet, direkt nach dem Krieg zum Beispiel. Da war nichts von Verschwendung zu sehen. Ja, also ich glaube, das ist schwierig, ihn in den heutigen Kontext einzubauen als persönliches Vorbild. Aber ich sag mal, diese Generation hat auf jeden Fall gelernt, anders mit Natur und Ressourcen insgesamt umzugehen, als viele, die danach gekommen sind, wo einfach alles zur Verfügung gestanden hat auch. Wenn man jetzt wirklich auf die Person eingeht.
Ich wollte da eigentlich ergänzend auch dazu sagen, dass ich denke, dass man Tolkien nicht so in dem Maße als Vorbild nehmen kann, dass er jetzt da aufrufen würde, virtuell oder aus dem Grab heraus, dass man radikale Aktionen startet, sondern ich glaube, seine Leistung ist eine konzeptionelle Leistung, die wesentlich tiefer geht als die einzelne Aktion, die sich dagegen wendet, irgendetwas zu zerstören oder Raubbau zu betreiben oder so. Und seine Konzeption, die im Werk ist, die umfasst eigentlich alles, ohne dass man, also wenn man das versteht, dann umfasst es eigentlich alle Bereiche der Umwelt oder überhaupt des Lebens. Und schätzt diese. Also ich glaube, das ist wesentlich tiefer als die einzelnen Aktionen.
Josie?
Ja, also da kann ich mich jetzt dem Stefan in gewisser Weise anschließen, aber eben auch mit dem Kapitel, das Jonas erwähnt hat, gerade dieses Scouring of the Shire. Man muss ja bedenken, das Auenland, das ist ja keine unberührte Naturlandschaft, das ist ja eine Kulturlandschaft, eben weil die Hobbits ja nun mal ein Agrar wirtschaftlich geprägtes Volk darstellen, aber dieses Scouring of the Shire zeigt halt eben genau diese Rückwendung von Ausbeutung, Ressourcen ausschlachten, halt hin zurück zu, und das hat Marie-Noël richtig gut ausgedrückt, eben alles in Maßen. Und das war ja auch Tolkiens Antwort auf eine Frage zur Industrialisierung. Ja, was hält er davon? Ja, das hat alles gute Aspekte, aber in Maßen. Wenn es auf dem Multiplication Table kommt, wie er gesagt hat, dann wird natürlich auch exponentiell das Schlechte viel, viel mehr. Und da muss man halt mal schauen, zu Tolkiens Zeit, also in etwa, als er das gesagt hatte, gab es auf der Erde 2,3 Milliarden Menschen. Jetzt sind wir bei 8. Was macht da die Multiplikation mit?
Jonas, du wolltest, glaube ich, auch noch was sagen.
Ja, ich wollte dazu auch noch sagen, dass man, glaube ich, ganz klar einmal vielleicht auch sagen muss, dass Tolkien wollte da kein Umweltschutzmanifest schreiben. Also es ist einfach ein Werk der Fiktion irgendwo, das aber natürlich ganz klar Bezüge zum Umweltschutz hat. Es ist jetzt aber nicht sowas wie beispielsweise jetzt eine unbequeme Wahrheit, auch wenn das jetzt ein Film ist, der ganz klar den Umweltschutz als Hauptthema hat, der auch eine Agenda hat. Bei Tolkien gibt es diese Bezüge, die auch sicherlich dem Narrativ irgendwo dienen. Aber es ist, ich glaube, das Hauptthema, wenn man das beschreiben wollen würde, ist halt eben klassisch Fantasy, gut gegen böse, die Heldenreise und ja, genau.
Zum Thema Agenda fällt mir auch gerade das letzte Seminar ein. Was ich da so spannend fand, da ging es um Tolkien und Politik. Und was ich so spannend fand, ist, dass eben ganz viele unterschiedliche politische Anschauungen oder Menschen mit unterschiedlichen politischen Anschauungen alles Mögliche aus Tolkien herausziehen können und das für sich nutzen. Und ich habe dann so drüber nachgedacht, wenn ich mir als Umweltschützer, wenn man jetzt viele, die sich was rausziehen müssen, aber bestimmte Dinge ausblenden, damit das passt, damit diese Welt zur eigenen Weltanschauung passt. Und als Umweltschützer muss man eigentlich nichts ausblenden. Das war so für mich so ein bisschen so ein kleines Aha-Erlebnis, auch mit deinem Vortrag, Jonas, da, dass man ja da ganz gut aufgehoben ist und dass da wirklich sehr viel rausziehen kann und man muss nicht die Hälfte der Geschichte ignorieren, weil das eben nicht zur politischen oder ist ja vielleicht Gesinnung irgendwie passt, ne?
So. Ich glaube, dass da gibt es ja auch verschiedene Anhaltspunkte, dass eben dieser Raubbau oder der Umgang mit der Natur eben auch sträflich vernachlässigt wird oder auch mutwillig anders gehandhabt wird, als er es eben denkt. Und man sieht ja in seinen Werken auch, dass es eben von Anfang bis zum Schluss eine Linie hat, oder? Also das Beispiel Isengard, das am Anfang eben eine blühende Gegend ist, eine sehr schöne Gegend auch von der Konzeption und vom Erholungsgehalt, aber die dann zerstört wird und eigentlich nur die Ressource im Vordergrund steht, die dann gewonnen wird dadurch. Wie auch das Auenland auch. Und wenn man natürlich nur hingeht, aber das kann man mit allen Schriften, sei es bei Tolkien oder bei irgendetwas anderes, wenn man nur einen Punkt herausnimmt und dann den als seine Maxime propagiert, dann kommt es eigentlich bei allen Autoren oder Schriftstücken nicht so gut raus, oder?
Ich würde jetzt zurückgehen zu dem Punkt, den ich vorher angekündigt hatte im Vorgespräch, dass ich ihn zuerst besprechen würde. Aber ich denke, das passt jetzt auch ganz gut, weil wir es hatten schon angesprochen, Tolkien und Umweltschutz. Und Tolkien ist lesbar im Sinne des Umweltschutzes. Da scheinen wir uns sehr einig zu sein. Da scheint sich auch so generell die Tolkien-Forschung eigentlich sehr einig zu sein, dass das ohne Probleme möglich ist, da anzuschließen. Jetzt ist aber die Sache, im Titel steht ja nicht, welche Denkanstöße kann Tolkien heute für den Umweltschutz geben, sondern für den Klimaschutz. Und dazu haben auch zwei Leute was auf Facebook geschrieben, nämlich einmal Tim Heimken hat geschrieben, ich denke, bei Tolkien gibt es viel Anreiz in Sachen Naturschutz, weniger direkt Klimaschutz. Alles, was gut ist, ist bei Tolkien auch irgendwie naturverbunden. Und Max von M. hat was Ähnliches geschrieben, nämlich Umweltschutz ja natürlich, da ist Tolkien geradezu für prädestiniert. Klimaschutz nein, außer man möchte den Text natürlich auf Biegen und Brechen in die neuzeitliche Agenda pressen. Jeder wie er mag. Und dazu möchte ich ganz kurz Umweltschutz bzw. Naturschutz und Klimaschutz definieren. Das sind nämlich tatsächlich unterschiedliche Dinge. Ich habe mir wunderschöne Definitionen von Wikipedia herausgesucht. Und zwar Umweltschutz oder Naturschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutze der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten und auch die Gesundheit der Natur. Und Klimaschutz ist der Sammelbegriff für Maßnahmen, die der durch den Menschen verursachten globalen Erwärmung entgegenwirken und mögliche Folgen der globalen Erwärmung abmildern oder verhindern sollen. Also zum Beispiel, was wir eben sehen bei Fridays for Future, ist eben klassisch Klimaschutz und weniger Umweltschutz. Und das, es kann vorkommen, dass die beiden Arten von Schutz oder die beiden Bewegungen, obwohl es da viele Überschneidungen gibt, nicht immer an einem Strang ziehen. Ein Beispiel ist zum Beispiel Offshore-Windparks, wo eben Windräder ins Meer gebaut werden, die dazu helfen können, dass weniger fossile Brennstoffe verbrannt werden, was dann eben positiv sich auf das Klima auswirkt. Gleichzeitig sind diese Offshore-Windparks aber zum Beispiel schlecht für bestimmte Meeresbewohner, schlecht für bestimmte Vögel. Das heißt, die Umweltschutzbewegung sagt dann vielleicht, das ist nicht gut. Die Klimaschutzbewegung sagt, das brauchen wir ganz unbedingt. Marie, möchtest du noch ein Beispiel dazu fügen?
Ja, es ist nicht nur der Offshore-Windpark, sondern es sind auch die Windräder bei uns im Vogelsberg. Da gab es lange Diskussionen, wie das mit dem Milan schützt. Den Milan gab es eine große Aktion. Greifvögel sind da durchaus betroffen, aber auch da gibt es Lösungen. Wenn man die Räder größer tatsächlich macht und höher macht, dann sind viele Vögel eben nicht mehr betroffen. Aber ja, es gibt viele Konflikte, aber es gibt auf der gleichen Seite natürlich auch viele gemeinsame Stränge, an denen man ziehen kann. Das eine ist natürlich das große Thema, was Tolkien selber hatte, das sind die Bäume. Ja, das ist beides. Und andere Sachen ist sowas wie Moore erhalten oder neu anlegen und solche Sachen, die einfach viel CO2 speichern. Also das eine schließt das andere selten aus, tatsächlich. Es gibt einige Konflikte, aber auch die lassen sich lösen.
Und wie würdet ihr jetzt stehen zu den beiden Kommentaren, die bei Facebook gekommen sind? Ist Tolkien auf den Umweltschutz ohne Probleme anschließbar? Klimaschutz aber nicht. Klar, bei Tolkien gab es die Klimakrise noch nicht in dem Sinne, wie wir sie heute haben. Die Debatte gab es noch überhaupt nicht. Nicht mal in Ansätzen. Ist Tolkien für Klimaschutz relevant? Oder ist der Herr der Ringe oder auch seine anderen Werke für Klimaschutz relevant? Betretenes Schweigen.
Ich denke schon. Also eigentlich aus der Ausführung, die ich gerade gemacht habe, dass eben der Erhalt der Natur viele Teile der Natur, gerade der Bäume, einfach Teil davon ist. Ja, also das ist ist kein expliziter Klimaschützer, aber ein Umweltschützer, der da mit zu beiträgt. Ja, also.
Ich würde auch sagen, dass man die beiden Bewegungen jetzt Klimaschutz, Umweltschutz nicht unbedingt so gegeneinander ausspielen sollte. Natürlich gibt es da Punkte, wie Marie-Noel gesagt hat, die Windräder, aber im Großen und Ganzen wollen beide Bewegungen das Gleiche. Die wollen einen Erhalt des, oder nicht nur einen Erhalt, sondern vielleicht auch eine Verbesserung der Natur, die wir hier haben und auch der Erde. Und ich glaube, wenn man es gegeneinander ausspielen möchte, kann man das tun, aber ich glaube, dass auf beiden Seiten der Bewegung das eigentlich nicht gewollt ist.
Und ein zweiter Aspekt, der mir jetzt noch einfällt, ist auch die Ebene der, was wir eben schon hatten mit dem Scouring of the Shire, dieser Aufruf, etwas zu tun, der ist ja relevant. Auch für die Klimakrise, dass jeder Einzelne, jeder kleine Hobbit kann zu Hause irgendwie mal anfangen. Wir werden es nicht alleine lösen, aber zusammen und jeder sein Stück tut, dann funktioniert es auch. Also und genau das ist ja ein Riesenthema bei Tolkien. Da geht es eben um eine dunkle Bedrohung, die mit der Umweltkatastrophe auch kommt tatsächlich, gerade in Isengard. Und es heißt, aufzustehen und was zu tun.
Ich würde das unterstreichen und also ich sehe da persönlich keinen Gegensatz zwischen Umweltschutz und Klimaschutz grundsätzlich. Natürlich denke ich auch nicht, dass Tolkien sich zu dieser Frage explizit geäußert hat, wie er sich auch nicht explizit als Naturschützer oder so bekannt hat durch Werke, so, sondern ich glaube letztlich, dass Tolkien überzeugt war, dass alles, was da ist, Leben ist und schützenswert ist. Und für ihn war die Frage des Klimas damals nicht so virulent, wie das heute bei uns ist. Aber ich denke, dass es in seinem Sinne wäre, dass eben das eine natürliche Ressource ist, die uns am Leben fördert oder im Leben hält und deshalb eben als schützenswert erachtet werden kann, weil es ein Teil dieser Schöpfung ist, ein Teil dieser Ganzheit. Und von dem her denke ich schon, dass der Klimaschutz bei Tolkien mit gemeint ist, aber nicht gesagt wird vielleicht.
Ja, und ich glaube halt auch mit, was beides schon angesprochen wurde, sowohl mit Isengard als auch mit Mordor, klar hat er das nicht so gemeint, weil eben inwieweit war die Klimadiskussion zu Tolkiens Zeit schon ein Ding, inwieweit war die im kollektiven Bewusstsein da, nicht so sehr. Aber wir sehen Isengard mit akuter Ressourcenausbeutung mit, okay, was passiert in dieser Momentaufnahme? Und dann haben wir aber mit Mordor schon direkt die nächste Stufe vor Augen geführt. Im Prinzip Umweltzerstörung in Isengard und dann eben komplette Ökosystem und halt auch Ausblick auf Klimazerstörung in Mordor. Weil was ist noch in Mordor? In Mordor gibt es keine Bäume. In Mordor gibt es nichts mehr, da gibt's nur noch kleine Orks, die nicht mehr richtig atmen können und die am Ende leider den, auf gut Deutsch, den Müll fressen. Und da sieht man eigentlich schon sehr, sehr schön, okay, wenn sich Isengard ausbreitet, dann haben wir Mordor, dann haben wir die nächste Stufe und das finde ich schon sehr anwendbar.
Also was Ähnliches hat auch Langgrundblatt, wie ein sehr schöner Name, im Chat geschrieben, nämlich: Kann man nicht bezüglich Klimawandel von Tolkien lernen, dass eine vom Menschen zu sehr unter Druck gesetzte Umwelt und gerade das Weltklima sich irgendwann wehren? Zwinker-Smiley.
Ja, ich habe eben, ich habe eben schon gedacht, dass die, als du gesagt hast, manchmal wünschte ich mir, es gäbe Ents, die aufstehen. Ja, ich würde sagen, das tut die Natur schon von alleine. Was in der letzten Zeit so passiert, die Katastrophen, die sich häufen, die zeigt es sehr, sehr deutlich, was sie davon hält, was hier gerade passiert, ja.
Und doch glaube ich nicht, dass die Natur in dem Sinne der Ents agiert, also im Sinne der Hüter, sondern da sind eher wir die Hobbits, die etwas tun sollen, also die kleinen Leute, die eben auch etwas bewirken können fürs große Ganze. Und ich glaube, die Ents, die gibt es in der realen Welt so nicht. Aber es gibt die Katastrophen grundsätzlich, oder? Aber die Leute, die dann korrigierend einmal alles wieder reinmachen und so die Großen mit der großen Macht, da, die vermisse ich zumindest. Also.
Und was man da jetzt vielleicht noch hinzufügen kann, ist, dass ja, je mehr Umweltzerstörung es bei Tolkien gibt oder ein Charakter, die anführt oder die Umwelt irgendwie nutzt, um ja seine Armee aufzubauen oder wie auch immer, umso eher geschieht es, dass der am Ende versinkt. Also wenn man sich das wirklich so an, da gibt es mehrere Beispiele, da gibt es dann zum einen Numenor, ja, die im zweiten Zeitalter wirklich ja, hat mir auch im Seminar wirklich ja teilweise kolonialistisch auftreten, die am Ende Atlantis ähnlich untergehen. Dann haben wir Isengard, die das auch, wie schon erwähnt, durch die Ents am Ende scheitert. Wir haben diese Strukturen im Auenland mit Sharki oder Sharka, also Saruman, der da irgendwie ja auch eine Industrialisierung durchführt. Die Mühle wird ja auf einmal ausgebaut und auf einmal werden Sachen exportiert, Straßen werden neu gemacht etc., der am Ende ja sogar stirbt. Und dann haben wir natürlich Mordor, was ja auch Industrie hat, industrielles Farming da um den Nurnensee gibt es beispielsweise dann doch noch. Also da gibt es irgendwie Felder, gibt es anscheinend dann doch noch ein paar, weil er seine Armee irgendwie ernähren muss, so ist das beschrieben im Buch, aber der ja dann auch am Ende krachend untergeht. Also es ist dann schon so, dass diese Umweltzerstörung auf jeden Fall am Ende starke Konsequenzen hat für denjenigen, der sie macht.
Vor allem das Spannende, wo du es gerade eben ansprichst, Tolkien macht da ja auch, und das fällt mir gerade auch vor, seinen Guten gar nicht mal Halt. Weil schauen wir uns mal Minas Tirith an, da kommen ja auch diverse Seitenhiebe von wegen, hier ist nicht grün, hier ist auch schon ein bisschen traurig, hier wohnen auch nicht mehr so viele Leute. Also selbst die guten Trademark haben sich da auch schon auf so einen Pfad begeben, der nicht unbedingt wünschenswert scheint. Also ich finde, er zeigt da sehr, sehr schön die einzelnen Stufen.
Man kann das auch auf beispielsweise die Zwergenkönigreiche, die ja im Endeffekt auch zu den Guten gehören, kann man das eventuell auch beziehen. Wir haben die Zwerge in Khazad Dûm, ja, was später Moria wird, die sehr, sehr tief schürfen, die da quasi auch eine Ressource abbauen, Mithril, und die dann am Ende dadurch den Balrog aufscheuchen sozusagen, oder auch das Königreich von Erebor, die immer tiefer schürfen, den Arkenstein finden, Reichtum anhäufen. Was passiert? Dieser Reichtum zieht dann eben Smaug an.
Also das ist mir in der Vorbereitung auf diese Sendung auch aufgefallen, also dass die Zwerge in dieser Art nicht grundsätzlich schlecht dargestellt sind, aber schon so eine Art Gegenspieler der Elben sind. So. Und die Elben, die rund um die Bäume herumbauen, sodass der Baum weiterleben kann, aber sie mit ihm. Und die Zwerge, die eben die Tendenz haben, auch gierig zu sein und irgendwie das zu stark auszunutzen. Oder? Also das ist mir auch aufgefallen, so wie du es gerade formuliert hast.
Ja, und Gimli wird gewarnt, wenn er in den Fangorn geht, dass er seine Axt bitte stecken lassen soll, genau.
Da wäre vielleicht ein Thema, über das wir reden können, dass Tolkien ja die Schaffung von Dingen jetzt nicht abgelehnt hat. Also er hat nicht gesagt, baut keine Häuser, schafft keine Kunst, sondern gerade dieses, dass man eben Dinge erstellt, die ästhetisch sind, die irgendwie gut sind, wird ja sehr positiv dargestellt. Was denkt ihr dazu?
Ich glaube, dass es vor allen Dingen darum geht, dass die Sachen in Maßen geschehen, dass man nicht überschießt und nicht wirklich die Ressourcen in Anführungsstrichen ausbeutet und nicht einfach raffgierig wird, wenn man das wirklich so ausdrücken möchte.
Wie Saruman, der sich die Luxusgüter aus dem Auenland hat importieren lassen.
Aktuell.
Ja, und ich glaube auch, Ja, wir hatten auch beim Seminar kam so eine Diskussion auch Elben hatten Städte, die haben die irgendwie und damit wurde gleich so assoziiert, die haben die Umwelt irgendwie auch nicht ernst genommen, was für mich völlig an den Haaren herbeigezogen ist, weil kein Umweltschützer, kein Klimaschützer möchte Städte abschaffen. Ich glaube, dass die Elben da einfach so weit waren, dass sie klimaneutrale Städte hatten sozusagen. Die waren einfach technisch viel weiter oder im Einklang mit der Natur um sich herum. Ich glaube, die hatten kein Blockheizkraftwerk da stehen, ja. Also das wurde anders geregelt und eben in Maßen und als Kreislauf verstanden und deshalb, ja, es kam so ein bisschen die Diskussion Stadt und Umweltzerstörung auf, aber das muss ja nicht so sein. Es gibt da kreative Lösungen tatsächlich.
Unter jeder Elbenstadt ein Balrog im Laufrad.
Genau.
Das stelle ich mir sehr spannend vor. Ja.
Wir hatten schon Erdwärme oder so.
Wir sind da was Großem auf der Spur.
Vielleicht sollten wir mal graben.
Markus schreibt gerade im Chat, wobei Gimli in den Höhlen bei Helms Klamm ja eher ein Umdenken erkennen lässt. Er hätte aus heutiger Sicht einen Antrag für ein Weltkulturerbe gestellt.
Wurde ja sein Wohnsitz danach, oder? Er war dann der Herr, der weiß der Ort, den Namen nicht mehr.
Der glitzernde Grott.
Ja, genau.
Ja.
Also für mich ist, als ich auf diese Sendung hin auch nochmal beim Herr der Ringe weitergelesen habe, auch einfach die Natur als Größe und was wir schon besprochen haben, die Ausbeutung dieser Natur oder das Leben mit der Natur als Ideal. Aber für mich ist auch aufgefallen, wie immer dort, und das hat Marie-Noëlle ein bisschen angetönt in der Einstiegs Äußerung, dass Tolkien die Natur immer dort, wo sie lebt und geschätzt wird, als schön eigentlich bezeichnet. Also nicht unbedingt den Wert gut oder schlecht so, sondern dort, wo die Natur im Einklang mit auch seinen Bewohnern lebt, da ist die Natur als schön dargestellt, sei es in Lorien, sei es anderswo. Und also für mich ist das ein Prinzip, das ich immer wieder finde bei Tolkien, auch wenn es um Beschreibungen von Bewohnern von Mittelerde geht, das Prinzip der Ästhetik. Also und das finde ich ist auch ein Grundprinzip in die Richtung des Umweltschutzes hin, auch des Klimaschutzes, oder? Also ein verdreckter Himmel ist nicht ästhetisch grundsätzlich. Also ich empfinde das so. Also
ja, da gibt's ja auch, gerade wo du das gesagt hast, es gibt da eine sehr, sehr lange Beschreibung, glaube ich, von Ithilien, wo sie dann im Frühjahr die Frodo und Sam dann ankommen und es gibt wirklich eine halbe Seite, geht es da um die Bäume und Blumen und dann gehen sie eben über das Gebirge nach Mordor und dann gibt es da am Anfang noch Natur und die wird dann aber beschrieben als Dornengestrüpp, ich glaube wirklich garstiges Gestrüpp, was da ums Überleben ringt. Und von daher passt das schon sehr gut, was du gesagt hast. Also es gibt auch Natur, die nicht schön ist bei Tolkien.
Ja, bis hin, dass dann letztlich auch die Jahreszeiten und das Wetter in die Beschreibung hineinspielen, also wie die Natur empfunden ist oder wie der Zustand der Natur dort ist, oder? Also in vieler Literatur kommt ja auch der Winter als der Gegenspieler von Schönheit und von einem maßvollen Umgang dann daher, oder? Finden wir auch etwas, aber ich weiß jetzt nicht, ob das der richtige Vergleich ist mit dem Rothornpass, aber Winter ist grundsätzlich immer auch ein bisschen die Beschreibung von etwas, was nicht so gut ist, was lebensfeindlich ist. Also bei C.S. Lewis ist das zum Beispiel sehr stark, oder der Winter gegen den Sommer.
Weil natürlich in der Realität gebraucht wird, also das ist ja...
Klar, klar.
Ja, also ich weiß gerade nicht, ich finde das... passt thematisch und zur Einordnung bei Tolkien super, aber es lässt sich, glaube ich, schwieriger auf die Realität dann übertragen, weil es gibt durchaus auch nicht ästhetische Kräuter, die sehr selten sind und an irgendwelchen unwirtlichen Berghängen wachsen, die erhaltenswert sind, ja.
Klar.
Und Ja, und die Windräder sind auch nicht ästhetisch.
Da könnte man jetzt aber auch, wenn man jetzt an Attilas denkt, das wird ja, glaube ich, im Buch als sehr, sehr unscheinbar beschrieben. Also das ist ja jetzt nicht das, das ist jetzt nicht der Enzian. Ja. Sondern das ist, glaube ich, es gibt da ja auch unterschiedliche Theorien, wo es herkommt, angeblich von Fingerkraut, ne? Aber das ist ja auch in der Natur kein, das ist, wie gesagt, einfach wie ein Gänseblümchen, das ist jetzt kein, nichts Besonderes. Aber hat in Legendarium natürlich unglaubliche Eigenschaften in Verbindung mit einer Hand, die weiß, was sie tut. Nämlich in dem Fall Aragorn.
Tatsächlich ist mir Attilas mal über den Weg gelaufen, definiert mit Basilikum.
Okay.
Wegen der Übersetzung aus dem Griechischen, weil Basil ist der König, also Basilikum, Königskraut.
Es gibt da einige interessante Theorien zu Attilas. Genau, auch dass Tolkien das irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg haben könnte, weil damals Ethernarkosen verwendet wurden, also Ethyl. Und da muss man natürlich bei Tolkien immer vorsichtig sein als Linguist, dass das natürlich schon so ähnlich ist mit dieser, ja, mit diesem Potenzial, dass eben dadurch einfach die Leute in Anführungsstrichen in Narkose versetzt werden. Ja, also Gasnarkose versus Attilas-Dampf. Sozusagen, dass er eventuell gesehen, die er gesehen haben könnte, diese Gasnarkosen im Ersten Weltkrieg. Aber gut, das noch am Rande.
Also in dieser Diskussion könnte man natürlich auch hineininterpretieren, dass das bei Tolkien auch die Medizin als Ort der technischen Entwicklung und der überbordenden Chemie, die ja dann damals angefangen hat, auch ein bisschen mitgeschwungen ist, weil auch heute gibt es ja die Tendenz, wieder die natürlichen Heilkräfte, die eh vorhanden sind, zu suchen und zu nutzen. Und das eben auch schonender ist als die ganzen chemischen Verarbeitungen damit, oder? Aber das wäre jetzt ein nochmal ganz anderes Gleis.
Das ist aber eine Sache, über die ich auch gerne reden möchte. Du hast gesagt, Fortschritt. Wir wissen, Tolkien hat Fortschritt häufig abgelehnt, vor allem technischen Fortschritt war er immer sehr kritisch. Und Tolkien war auch ein sehr nostalgischer Mensch. Also er hat häufig zurückgeblickt auf das, was war. Seine Bücher sprechen auch immer von so einer Nostalgie. Früher war alles irgendwie glorreicher. Und dann ist die Frage, die ich mir gestellt habe, ist Tolkiens Ablehnung von technischem Fortschritt, vielleicht so eine Art verkrampfte Nostalgie, dass er eben zum Beispiel, als er, gibt es da den einen Brief, wo er erzählt, er war jetzt am Ort seiner Kindheit in Cerhol und alles sah ganz anders aus. Und es ist jetzt kein Dorf mehr, sondern gehört zur Stadt und es ist ganz schrecklich. Wir wissen natürlich nicht, ob es da wirklich so schrecklich aussah, wie Tolkien das dann da schildert oder ob es nicht auch Leute gab, die das sehr schön da gefunden haben, da zu wohnen. Also ist das vielleicht alles so eine verkrampfte Nostalgie, etwas, das sich aus einem Früher war alles schöner ergibt.
Also das sehe ich jetzt nicht so dramatisch, sondern ich glaube, das ist eine Grundtendenz von jedem Menschen. Also die Kindheitserinnerungen, wie man sie erlebt hat, sind immer irgendwo, also sofern die Kindheit auch ja, so war, dass man sich gerne zurückerinnert, sind irgendwo natürlich immer mit einer gewissen Nostalgie und Wehmütigkeit auch verbunden. Aber ob er jetzt so ein verkrampfter Nostalgiker ist, das wäre jetzt vielleicht eine Überspitzung dessen.
Vor allem müssen wir ja halt auch bedenken, dass Tolkien auch Angehöriger einer großen, großen Kriegsgeneration war, in deren Verlauf halt die ganz dicken Fortschritte innerhalb der Menschenvernichtungsbewaffnung gemacht wurden. Also sehen wir mal die Gasgranaten, der Grabenkrieg und so weiter. Klar, da sind viele, viele technische Leistungen seiner Zeit zum Einsatz gekommen. Die waren aber alle jetzt nicht so sehr sinnstiftend, würde ich jetzt mal sagen. Also das ist natürlich eine Linse, durch die Tolkien mit Sicherheit auch technischen Fortschritt teilweise gesehen haben wird. Da kann man sich natürlich auch gar nicht gegen wehren. Also das, finde ich, ist immer so ein Aspekt, den man mit reinnehmen muss, wenn man sagt, oh, Tolkien, total fortschrittsfeindlich, der findet alle Maschinen blöd. Ich würde Maschinen auch nicht so super finden, wenn ich irgendwann mal im Graben gesessen hätte, während die über mich wegrollen.
Zum Thema Sarehole fällt mir noch ein, das ist auch ein schöner Link, da haben ja wirklich Tolkien-Fans oder auch die Tolkien-Society, glaube ich, mitgeholfen, dass da wirklich drumherum jetzt ein Naturreservat entstanden ist. Also das heißt, Tolkien hat da inspiriert die Leute vor Ort, dass sie da die Gegend schützen, so wie sie jetzt ist. Das heißt, es kann auch nicht ganz so furchtbar gewesen sein, Maria, vielleicht zu deiner These, wenn man da durchaus Naturreservat drumherum draus machen kann.
Und in der Region hat sich ja auch viel geändert in den letzten Jahren, allein dadurch, dass die Industrie abgewandert ist. Und ist da jetzt eben auch dadurch schon allein ganz anders, außer weil Birmingham wird ja beschrieben zu Tolkiens Zeiten häufig, dass es da wohl durch die große Industrie sehr schwer zu leben war, weil einfach die ganzen Schornsteine rauchten, es muss sehr gestunken haben. Und das wird vermutlich auch Einfluss gehabt haben darauf, wie Tolkien eben die industrialisierte Welt gesehen hat. Hm.
Ja, ich kenne auch Erzählungen von einer ehemaligen Vermieterin, dass die in den 70er Jahren in Frankfurt gewohnt hat, die erzählt hat, dass als sie am Main entlang gelaufen ist, dass es da nach Chemikalien gestunken hat. Also da hat sich dann doch einiges getan. Ja, also allein was wir tun, leider gibt es immer noch ein Riesenproblem, aber das ist nicht so wahrnehmbar, was vielleicht tatsächlich auch das Problem ist, dass die Leute sehr lange nichts getan haben. Weil gerade die Verschmutzungen, die da waren, die man gesehen hat, die wurden dann irgendwann angegangen, es hat sich was getan. Aber das CO2, das merken wir eben nicht, ne?
Das ist auch eine Sache, auf die ich gerne eingehen möchte, und zwar Tolkien sich dann doch einmal beschwert über etwas, nämlich als in Oxford eine Umgehungsstraße gebaut werden sollte, für die zum Beispiel Parks verschwinden mussten. Und heute ist es ja immer noch so, dass es in Deutschland vor allem sehr viele große Straßenbauprojekte gibt, wofür immer noch Leute vertrieben werden aus ihren Häusern. Und wir wissen, es werden Wälder abgeholzt, um dort Kohle zu fördern, und Dörfer werden umgesiedelt, um Kohle zu fördern. Gleichzeitig gibt es aber auch, ich habe den Eindruck, deutlich mehr Bemühungen als zu Tolkiens Zeiten und deutlich mehr Proteste dagegen.
Und weiß man's? Das ist nämlich der Unterschied.
Ob es mehr Proteste gibt?
Ich glaube, die Proteste gab es auch früher schon. Man hat sie nur nicht gesehen, weil keiner Social Media hatte.
Also wenn ich da ein konkretes Beispiel, von dem ich selber betroffen bin, bei der Umsiedelung im Bereich Garzweiler 2, das ist ein großes Tagebaurevier in NRW, da gab es natürlich immer Proteste, vor allem durch Leute, die da gewohnt haben und die umgesiedelt wurden. Aber dass da wirklich Leute aktiv hinkommen und da protestieren, das hat ganz stark erst in den letzten Jahren zugenommen. Und da gab es dann immer auch Fälle, wo dann Aktivisten geschrieben haben an Leute aus dem Büro, warum habt ihr euch denn nie gewehrt? Und also diese Öffentlichkeit, was vermutlich auch durch die mediale Öffentlichkeit passiert, ist schon eine andere. Aber die Frage, auf die ich eigentlich hinaus wollte, ist, wäre Tolkien heute glücklicher gewesen? Also hätte er sich gefreut über die Aktionen, die gemacht werden?
Also ich glaube fast, die Art und Weise, es tut mir richtig, richtig weh, das zu sagen, die Art und Weise, wie protestiert wird, hätte ihm vielleicht nicht so gefallen, aber alleine aus seiner persönlichen Geisteshaltung heraus, weil er ja nun mal, Tolkien wäre jetzt niemand gewesen, der vermutlich schreiend mit einem Plakat auf der Straße herumläuft, egal wie nötig es vielleicht gewesen wäre. Ich glaube, die Art und Weise wäre ihm exzessiv erschienen, aber ich wage mal zu behaupten, der Sinn der Sache, der wäre ihm durchaus nicht so fremd gewesen.
Wobei Tolkien als junger Mann tatsächlich schreiend über Straßen gelaufen ist, um Dinge durchzusetzen, die vor allem in Oxford im Bereich der, der Studenten versus Stadtbewohner. Es ist überliefert, dass Tolkien schreiend auf Straßen lief. Aber ich frage, ob er das später, als er in Herrn der Ringe schrieb, immer noch gemacht hätte.
Ich finde es immer schwer, sich da, also man kann niemand nicht sagen von irgendjemandem, würde er es tun, hätte er es getan. Ich glaube auch, dass er die Problematik versteht, damals schon verstanden hat und heute auch verstehen wird. Und ja, vielleicht, wenn er heute noch leben würde und vielleicht auch heute noch schreiben würde, also ich denke da irgendwie auch an Autoren, weiß ich nicht, wie Terry Pratchett oder so, die ja wirklich auch sich im Laufe ihrer schriftstellerischen Karriere durchaus radikalisiert haben und verschiedene Themen anders, ganz anders behandelt haben. Also ich glaube, auf dieser Ebene hätte es vielleicht interessante Schriften gegeben und vielleicht nochmal wirklich die Geschichte von Numenor schön aufbereitet mit der großen Katastrophe am Ende oder sowas in der Art.
Okay, dann gehe ich mal zum nächsten Thema. Zurück zu Protesten. Also eigentlich gar nicht, vielleicht kein so neues Thema. Ich hatte am Anfang gesagt, man sieht öfter mal Plakate mit Tolkien-Bezug auf Klimaschutzdemos, solche Sachen wie seid End, seid keine Orks und solche Dinge. Und die Frage, die ich mir da stelle, ist, rezipieren diese Leute wirklich Tolkien? Oder also wollen sie wirklich Tolkiens Botschaften, die er im Herr der Ringe vermittelt hat, vermitteln wollte, vielleicht vermittelt hat, rezipieren die wirklich diese Botschaften oder rezipieren sie die Popkultur, deren Teil Tolkien mittlerweile ist? Also, ist das quasi alles nur noch gefiltert durch die Verfilmungen, durch das, was der Herr der Ringe mittlerweile in der Öffentlichkeit ist? Ihr nickt, aber ihr sagt nichts.
Ich glaube, dass das schon sehr oft der Fall ist. Also man darf ja auch nicht vergessen, dass viele Leute, die aus meiner Generation oder bei Fridays for Future, dass die jetzt nicht unbedingt zuerst mit den Büchern in Kontakt gekommen sind, sondern dass viele vielleicht dann wirklich erst die Jackson-Filme gesehen haben, wo es natürlich das auch diesen Umweltschutzbezug, der ja auch visuell dargestellt wird. Aber ich glaube, dass es dann viel mehr Richtung Popkultur wirklich geht, wie du gesagt hast, Richtung Meme-Kultur und irgendwelche Dinge halt zu referenzieren, die sich gut machen im Endeffekt. Ja, was das Ganze aber nicht unbedingt schlecht macht.
Ja, das ist halt genau der Fall. Ich denke auch, dass es viel dem geschuldet ist, dass eben Tolkiens Welt mittlerweile, was ich gar nicht schlimm finde, in die Populärkultur eingegangen ist und damit eine gewisse Allgegenwärtigkeit besitzt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade der Umwelt- und daraus abgeleitet der Klimaschutzaspekt ist jetzt nicht das Schlechteste an Cherrypicking, was man in Tolkiens Werk betreiben kann. Also richtig. Wenn man den Herrn der Ringe und das Silmarillion gelesen hat und sich da nur rauszieht, oh, eigentlich sollten wir besser mit unserer Welt umgehen, weil sonst hauen mich die Bäume. Dann ist das absolut in Ordnung für mich. Dann gehst du halt nur mit dieser Botschaft daraus, aber es ist definitiv nicht die schlechteste, wie man sich da picken kann.
Ich bin auch ehrlich gesagt ein bisschen neidisch. Ich habe ja, Maria hat es in der Einleitung erzählt, ich war früher sehr aktiv in einer Jugendorganisation beim Naturschutzbund und ja, ich hätte mir gewünscht, dass wir damals schon auf so kreative Ideen gekommen sind, aber ich glaube, es lag einfach daran, ich war der einzige Hardcore-Tolkien-Fan bei uns und die anderen kannten das nicht so, sonst hätten wir auch andere Plakate gemalt, ja. Das heißt, ich bin da schon ein bisschen neidisch tatsächlich.
Das kann ich als wahrscheinlich noch etwas ältere Person auch bestätigen und ich war auch mal in einem lokalen Vorstand von einer WWF-Organisation und in dieser Zeit war einfach mehr der Aspekt der Bildung und der Aufklärung und der Schularbeit auch im Vordergrund. Und weniger, also es wurde eigentlich, aber das ist vielleicht sowieso nochmal ein Unterschied zwischen der Schweiz und Deutschland, es wird viel weniger demonstriert hier zum Beispiel. Und also das ist in Deutschland schon sicher mehr als in der Schweiz. Und das waren einfach nie, das war nie das Ziel, also damals, sondern es war eher das Ziel, man geht dann die Leute ran und erklärt ihnen, warum eben das wichtig ist. Und deshalb auch nicht die Anleihen zu Tolkien oder zu anderen Autoren, die vielleicht da auch Botschaften mitgeprägt hätten. Also, aber ich finde es auch gut, also wenn diese Anleihen passieren und auch als Ausdruck von der Zeit, in der wir jetzt leben, eben auch so genutzt werden. Also ich sehe da absolut nichts Schlechtes dahinter.
Also hat Tolkien sein Ziel erreicht? Dem Sinne, dass er Leute für Umwelt, Klima, Naturschutz mobilisiert hat oder dass er da jetzt angekommen ist als Meme-Resource.
Es wird vielleicht nicht sein Primärziel gewesen sein, aber ich glaube, so ein bisschen gefreut hätte er sich vielleicht schon.
Genau, also ich glaube auch nicht, dass das jetzt unbedingt sein Ziel war, wie wir schon am Anfang ein bisschen etabliert hatten, aber es ist ja schon so, dass zumindest bei mir war das so, als ich das erste Mal den Hobbit damals gelesen habe und dann später auch den Herr der Ringe, das ist ja schon so ein bisschen so ein Abenteuerroman, der dir irgendwie die Augen öffnet für die Natur. Und auch in den Filmen ist es ja so, dass, ich meine, Neuseeland wirbt seit 15 Jahren damit, dass da die Natur der Star ist. Und das kann auf jeden Fall, könnte diese Werke ein bisschen, ja, die Augen öffnen für ein Wahrnehmen der Natur, dass die Natur schützenswert ist. Und das ist doch eigentlich nicht sein Hauptziel, sicherlich, aber er tut es dann doch darüber.
Okay.
Vielleicht schwappt ja der Gedanke über auf die Organisationen, die heute diese Proteste und Bewegungen organisieren, dass da eben auch Anleihen da wären, die man nutzen kann, die eben sehr viele irgendwie verstehen und dann auch weitertragen so.
Das wird ja auch teilweise genutzt. Also ich hatte wegen dieses Vortrags auch Kontakt mit den großen Umweltschutzorganisationen aufgenommen, weltweit, also mal die ganz großen angeschrieben und auch in Deutschland. Da habe ich größtenteils Schulterzucken geerntet, ehrlich gesagt, aber ich habe doch zwei, drei Antworten bekommen, unter anderem auch von Greenpeace, die tatsächlich schon 2003, das hängt wahrscheinlich auch zusammen mit der Popularität der Jackson-Filme, die dann gerade da rauskamen, hatten sie eine Aktion eben, das hatte Maria auch gesagt, mit den Ents, wo auch ganz klar dieser Umweltschutzaspekt bei Tolkien referenziert wurde und dann 2016 nochmal eine Aktion gegen TTIP mit das ist ein Werbespot, den gibt's auch auf YouTube. Ich glaube, der heißt Ein Plan uns, ich habe es mir auch geschrieben, Ein Plan uns zu knechten, wo ganz klar also die Figuren aus den Hobbit-Filmen vorkommen und Sauron als Auge kommt vor und der Azog aus dem Hobbit-Film mit dem Nuklearzeichen auf der Stirn und so. Das gibt's schon und auch, ja, ich glaube, Extinction Rebellion postet auch manchmal Sachen so mit Tolkien-Zitaten unten drunter. Das ist dann natürlich wieder die Frage, inwieweit das wirklich sich auf den Umweltschutz bezieht oder einfach nur in Anführungsstrichen schön aussieht. Aber ja, von daher wird das schon ein wenig gemacht.
Okay.
Markus schreibt noch im Chat, ich könnte mir Tolkien als Wortführer von Bürgerinitiativen vorstellen.
Ja. Ja. Er hat ja, also ich habe einen Brief, da hatte ich mal ein bisschen zu recherchiert zu seinen Bäumen mal für einen Artikel. Da hat er in einem Brief über eine Nachbarin sich beschwert, die sich wiederum immer über die Pappel beschwert, die einmal Schatten wirft auf ihr Haus, dann wieder Blätter verliert und eine Gefahr ist, wenn der Wind kommt und so weiter. Also das heißt, wenn es darum gegangen wäre, Bäume zu fällen, hätte er, glaube ich, wäre ein guter Partner in der Bürgerinitiative gewesen, ja.
Er hätte sich dran gekettet.
Genau.
ein Flat gebaut und sich draufgesetzt.
Hambacher Forst wäre ein guter Einstieg gewesen, ja.
Das stelle ich mir gerade vor, so im Tolkien in seinem Tweetjacke. Okay, habt ihr noch Sachen, über die ihr sprechen möchtet?
Ich fürchte, wir haben dich enttäuscht und größtmögliche Einigkeit erzielt.
Aber ihr habt trotzdem viel geredet. Also er hat trotzdem viel Meinung ausgetauscht. Auch wenn, und ich fand, es gab auch einige Sachen, über die ich vorher noch nicht so nachgedacht hatte. Also welche Denkanstöße kann es eine Diskussion über Denkanstöße Tolkien geben? Und mein Mikrofon kippt die ganze Zeit nach unten. Okay. Dann will ich Zusammenfassung sagen. Umweltschutz, ja. Klimaschutz, ja. Tolkien ist mittlerweile ein populäres Meme im auf Demos. Er ist also anscheinend auf jeden Fall immer noch rezipierbar in der heutigen Zeit. Und vielleicht würde er sich heute darüber freuen, dass Leute seine Werke lesen und sich dadurch angestoßen fühlen, etwas zu tun für die Natur. Im Chat kommt auch nichts mehr. Dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass ihr da wart. Ich fand, wie gesagt, ich fand es sehr spannend heute. Ich bedanke mich an Sophie, die mir bei den Kommentaren geholfen hat. Ich bedanke mich an alle Leute, die Kommentare geschrieben haben und zugeschaut haben. Ich bedanke mich bei Tobias, der wie immer in der Technik saß. Und weise hin auf die nächste Talkshow, die am 15. Dezember zu einem vielleicht wieder kontroverseren Thema stattfindet, nämlich fehlen Tom Bombadil und die Hügelgräber-Szene in der Peter Jackson-Verfilmungen. Heftiges Kichern. Ich glaube, es gibt noch einen Platz auf dem Podium. Also falls jemand gerne dabei sein möchte auf dem Podium, bitte meldet euch über talkshow.de. Und dann werden wir zum Abschluss dieser ersten Staffel Talkshow mal wieder über die Verfilmungen reden. Und damit wünsche ich euch allen eine gute Nacht, einen schönen Herbst noch und lasst euch nicht von Ents erschlagen.
Danke, Maria, für die schöne Moderation.
Danke.
Gerne.
Ja, danke. Hat viel Spaß gemacht.
Das freut mich. Und
macht's gut.
Tschüss.
Die Talkshow ist eine Online-Diskussionsrunde der Deutschen Tolkien-Gesellschaft. Im Nachgang bereiten wir die Folge für euch auf und veröffentlichen sie hier im Tolkast, dem Podcast rund um Tolkien und seine Werke. Bis zur nächsten Folge des Tolkast wünschen wir euch eine tolkieneske Zeit. Dieser Podcast wird ehrenamtlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft produziert. Wenn dir gefällt, was wir tun, werde doch Mitglied oder unterstütze uns mit einer kleinen Spende. Alle Infos gibt's unter tolkiengesellschaft.de.